Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Der Schweinetransporter auf der Autobahn, der riesige Rinderstall im Heimatdorf, die Legehennen in den Käfigen. All das sind Zeichen für Massentierhaltung in Deutschland. Es gibt Gründe dafür, gegen diese landwirtschaftliche Tierhaltung zu sein. Es gibt aber auch, muss man sagen, eine Erklärung dafür, warum LandwirtInnen Tiere in so einer großen Zahl halten. Mit diesen Gründen hat sich die Historikerin der Uni Bremen, Veronika Settele, beschäftigt und ebenfalls ein Buch darüber geschrieben. Ich habe mit ihr deswegen darüber gesprochen, wie sich eben die Tierhaltung in Deutschland verändert hat. Wir schauen uns diese Entwicklung deswegen chronologisch an und ich habe sie gefragt, wie sah denn die landwirtschaftliche Tierhaltung aus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, prekär sah sie aus. Also der Mangel, der in der Gesellschaft herrschte, manifestierte sich auch im Stall und dort auch besonders radikal. Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Mensch und Tier. Wenig Tiere, weil wenig Futter. Wenig gesunde Tiere, weil Tiere in schlechtem Gesundheitszustand schneller krank werden. Feuchte, dunkle Ställe. Also prekär sah es aus und zwar sehr, ja.
Was hat sich dann geändert? Also was waren die Gründe dafür, was sich geändert hat?
Na, die Gründe waren zum einen so eine allgemeine Erholung der wirtschaftlichen Lage, aber eben auch massive politische Unterstützung, um die Tierhaltung möglichst schnell auf die Beine zu bringen. Und hier spreche ich jetzt erstmal nur für die Bundesrepublik, da das dort wesentlich schneller gelang, weil wesentlich mehr Finanzmittel, zum großen Teil auch Marshallplanmittel, also US-finanzierte Geldmittel und Kredite aus dem European Recovery Program zur Verfügung standen, aber auch nationale Mittel standen zur Verfügung, um zum einen konkret der Tierhaltung wieder auf die Beine zu helfen, also durch die verlässliche Bereitstellung von Futtermittel, durch staatlich subventionierte Zuchtprogramme, aber auch um die Professionalisierung, und damit meine ich so den Wissenstransfer in die Ställe, voranzubringen. Es wurde ein großes landwirtschaftliches Beraterwesen auf die Beine gestellt. Und das führte nun dazu, dass vieles von dem Wissen, was im Grunde schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereitstand in Büchern von Agrarexperten, jetzt also um 1950 seinen Eingang in die breite Praxis fand.
Das heißt, die Leute, die direkt mit den Tieren auch gearbeitet haben, hatten dann auch das ganze Wissen bekommen. War das der Beginn oder der Start auch der Massentierhaltung?
Na, fest steht, dass in den 60er Jahren, also jetzt nochmal gut 15 Jahre später, zuerst in der Hühnerhaltung, aber dann auch recht rasch in der Schweinehaltung, also für diese beiden Tierarten wurde der Begriff dann begonnen, gebraucht zu werden. So viele Tiere, wie vormals sehr unüblich, in einzelnen Ställen konzentriert wurden. Und das war dann die Massentierhaltung. Und der Begriff war zunächst in der Branche wertneutral oder sogar auch relativ progressiv. Also es wurden eben Massentierhalter interviewt, die jetzt schon Erfahrung hatten. Ja, also Beginn der Massentierhaltung ist noch, würde ich noch mal später ansetzen, wenn man es jetzt an diesen Begriff festmacht. Also seit wann gibt es den Begriff und wer hat den erstmal verwendet, bevor er dann in den 70er Jahren sozusagen pejorativ gewendet wurde von Konsumenten und Konsumentinnenseite, also bevor Massentierhaltung was Schlechtes wurde. Aber die Professionalisierung, die ich beschrieb, ist die Vorbedingung dessen, was wir dann als Massentierhaltung kennen, also einer arbeitsextensiven Form der Tierhaltung, wo viel weniger Menschen viel mehr Tiere betreuen können als vorher, einer neuartigen technischen Unterstützung der Tierhaltung. Also es wird nicht mehr händisch ausgemistet, das Futter muss nicht mehr händisch zu den Tieren gebracht werden, Kühe müssen nicht mehr händisch gemolken werden. Also all diese Dinge sind Vorbedingungen der Massentierhaltung.
Du betrachtest ja in deiner Forschung Rinder, Schweine und auch die Hühnerhaltung getrennt voneinander. Kannst du uns mal mitnehmen, wo liegen die Unterschiede auch in der Entwicklung?
Ich beschreibe einen Wandel, der zeitlich verdichtet, also sehr schnell stattfand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Deswegen auch der Titel Revolution im Stall. Und dieser Wandel nun bestand aus drei Dimensionen. Und diese drei Dimensionen, Körper, Wirtschaft, Technik nun, erzählte ich jeweils anhand von der Tierart, bei der sie am besten beobachtbar waren oder am prägnantesten hervortraten. Ah. Und das war bei der Rinderhaltung die Neugestaltung der Körper, also Menschen übernahmen die Reproduktion der Rinder durch künstliche Besamung. Es entstand eine neuartige Kontrolle der Körperleistungen, also dadurch, dass irgendwie genau messbar wurde, wie viel Milch einzelne Kühe gaben und dass diese Daten dann auch zusammengeführt wurden an zentralen Stellen und wiederum Aufschluss über die Leistungsfähigkeit dann gesamter Herdengaben, Wirtschaft anhand der Hühnerhaltung. Die war nämlich bis Anfang der 60er Jahre in Deutschland überhaupt keine eigene Betriebssparte in Deutschland, sondern ein ökonomisch eigentlich nicht groß beachteter, vor allem weiblicher Nebenerwerb, also Bauersfrauen oder auch Frauen in ländlichen Gegenden hielten sich einige Hühner und Schweinetechnik, Schweinehaltung war dann bei der Arbeitskräfteknappheit in den 50er Jahren die unattraktivste Tierhaltung. Es mangelte massiv an Menschen, die zu den üblichen Löhnen Schweine füttern, Schweine ausmisten, Schweine umsorgen und pflegen wollten. Deswegen war die Technisierung da hochwillkommen.
Neuerdings dazugekommen sind ja so Biohöfe, Demeterhöfe beispielsweise. Haben die denn das Potenzial, das Rad nochmal wieder zurückzudrehen und wäre das überhaupt gut?
Na, so neu ist diese Entwicklung erstmal nicht. Also das würde ich sagen, fing in den 70er Jahren an mit kritischen Gegenstimmen zur Geflügelkäfighaltung. Richtig ist aber, dass diese Gegenbewegung oder Bewegung zugunsten von alternativer Tierhaltung seitdem an Fahrt gewann. Wobei ich dafür bin, da sich die Zahlen sehr genau anzusehen, denn es ist zum Teil auch ein vor allem rhetorischer Wandel. Also ja, es gibt wachsende Marktanteile ökologisch erzeugter Tierprodukte. Aber gerade beispielsweise bei der Schweinehaltung, die wichtigste Sparte landwirtschaftlicher Tierhaltung ist wirtschaftlich gesprochen, liegt der Bioanteil an Schweinefleisch im unteren einstelligen Prozentbereich, je nachdem, wie man das liest, zum Teil sogar unter 1%. Das heißt, es ist ein weiter Weg zu gehen, bis dort tatsächlich jetzt aufgrund der veränderten Nachfrage das Rad irgendwie die Richtung ändern würde. Und das leitet mich aber über zu meinem zweiten Punkt. Ich als Historikerin bin überhaupt nicht dafür, das Rad zurückzudrehen. Also ich habe mir die früheren Bewirtschaftungsmethoden angesehen und glaube, zum einen ist es nie möglich, ein Rad einfach zurückzudrehen. Aber ich denke, es wäre auch kein gutes Ziel, schlichtweg zu sagen, wir wollen Tiere nun wieder so halten, wie es um 1952 irgendwie der Fall war. Denn jede Zeit hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile und sozusagen diese Rückprojektion von wegen früher war es irgendwie heile zwischen Mensch und Tier, das konnte ich in den Quellen nicht finden.
Ah, okay, das ist ja auch ein guter Hinweis. So wird es ja auch manchmal dargestellt, dass dann irgendwie mit der Massentierhaltung quasi alles schlecht wurde. Was wäre denn überhaupt dann gut?
Also ich denke, dass der nüchterne, erklärende Blick auf jeden Fall hilft. Aber was ich jetzt aus meinen Forschungen sagen kann, ist, dass was eben geschehen ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist, dass sozusagen der kommunikative Faden, also das Miteinander sprechen und die gegenseitigen Realitäten anerkennen, Abriss zwischen der Branche landwirtschaftlicher Tierhaltung und der übergroßen Mehrheit all der Menschen, die eben keinen eigenen tatsächlichen Kontakt zu Rindern, Schweinen und Hühnern mehr haben. Und diesen Faden wieder aufzunehmen, indem zum einen, und das passiert zum Glück in zunehmendem Maße, Landwirtinnen und Landwirte aufklären über ihr Tun, also sich nicht sozusagen verschanzen in ihrer eigenen Branchendiskussion, sondern sagen, was sie machen, warum sie das machen, in welchen ökonomischen Zwängen sie feststecken, wie sie es vielleicht lieber machen würden. Und Konsumentinnen und Konsumenten, die weiterhin irgendwie einfordern, dass Tiere so gehalten werden, wie sie das eben möchten, jetzt im 21. Jahrhundert. Genau.
Ja. Welchen Einfluss habe ich denn da als Konsumentin, als Konsument? Also was kann ich machen? Mhm. Welche Hebel kann ich da in Bewegung setzen?
Na, da sehe ich zwei Hebel. Zum einen ist es das tatsächliche Konsumverhalten, aber nicht nur. Denn es ist auch das Aufstehen und das sich Artikulieren im öffentlichen Diskurs. Ein informiert werden wollen und ein Hinweisen auf Zustände, die einem nicht gefallen und dann aber auch konkrete Forderungen an die Politik herantragen, dass sie beispielsweise, verdammt nochmal, Sorge zu tragen hat, dass die Gesetze, die es schon gibt, auch eingehalten werden in der konventionellen landwirtschaftlichen Tierhaltung.
Wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiterschauen, das wollen wir ja unbedingt machen, wie könnte die Zukunft der Tierhaltung aussehen oder wie sieht sie aus?
Na, da bin ich jetzt sozusagen, also kann ich auch nur spekulieren, ich habe mir die Vergangenheit angeguckt, Klar. Aber ich sehe zwei Trends, die doch nochmal eine neue Dynamik reinbringen als jetzt in den vergangenen Jahrzehnten. Und das ist zum einen, dass Fleischersatzprodukte jetzt eine neue Qualität irgendwie erreichen. Also es ist ja eine ganz junge Entwicklung. In den letzten Jahren wurden die Kühlregale in Supermärkten, die quasi Fleischimitate auf pflanzlicher Basis bereitstellen, wurde immer größer und finden auch mehr Absatz und machen vielleicht, also ich glaube schon, dass die Frage Fleisch oder nicht Fleisch über attraktive Konsumprodukte entschieden wird, mehr als über nur ideelle Überzeugungen. Und das andere ist, das finden wir noch nicht so sehr in den Kühlregalen, aber vielleicht bald, ist, dass einige Startups mit großzügiger Finanzierung an sozusagen tatsächlichem Fleisch, das aber im Labor hergestellt wurde, dem also kein echtes Tier, das gehalten, gefüttert, geschlachtet werden musste, zugrunde lag, forschen. Und wenn dieses quasi echte Kunstfleisch auf dem Markt landet, kann ich mir auch vorstellen, dass sich das doch peu à peu, aber immer stärker durchsetzen wird. Zugleich aber ist Deutschland ein wichtiger werdender Exporteur von vor allem Schweinefleisch, aber auch anderen tierischen Produkten. Das heißt, global sieht das Blatt nämlich anders aus. Und auch die kritische Diskussion und zunehmende Vegetarismus, Veganismus ist schon sehr stark ein Phänomen des globalen Nordens. Das heißt, die Geschichte ist so offen wie selten zuvor. Nein, sie ist immer offen. Also ich kann nicht prognostizieren, wie es in 20 Jahren aussieht, aber ich mache eben diese beiden Trends aus. Und die Position der deutschen Landwirtschaft, die auf jeden Fall versucht, ihre Produkte dort, also ist ja auch irgendwie ihr Job in einem marktwirtschaftlichen System, ihre Produkte gut feilbieten zu können.
Das sagt die Historikerin Veronika Settele von der Uni Bremen. Die hat sich wissenschaftlich mit der Entwicklung der Tierhaltung beschäftigt und sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, Revolution im Stall, landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland, 1945 bis 1990 heißt das.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.